HTH Wildcard. Heute mit dem Schweizer Comedian und Late-Night-Host Gabriel Vetter.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von HTH Wildcard. Thomas' heutiger Gast, Gabriel Vetter, galt lange als das Wunderkind der Schweizer Poetry-Slam-Szene. Er ist als absoluter Nobody zum ersten Mal aufgetreten und hat dann einfach die ersten 13 Poetry-Slams, bei denen er aufgetreten ist, gewonnen. Also ich glaube, das gab es einfach noch nie. Und er kann super gut schreiben. Er ist einer der besten Performer, die ich kenne. Und zwar nicht nur schweizweit, sondern weltweit. Ich finde, Gabriel auf der Bühne ist wie so ein Vulkan, wo einfach immer mehr und mehr Energie rauskommt. Wie so ein Pitbull beißt sich Gabriel dann in so einer Pointe fest und schüttelt sie, bis das Publikum einfach komplett ausrastet. Also wenn ihr das noch nie erlebt habt, ihr müsst den Mann mal live erleben. Das ist so geil. Und umso stolzer bin ich auch, dass Gabriel und ich privat sehr gut befreundet sind. Ich bin zum Beispiel die Patentante von einem seiner Kinder. Und als wir letzte Woche ins Haus in Hessen gezogen sind, da waren Gabriel und seine Familie unsere ersten Gäste. Wir haben irgendwie seit 16 Stunden dort gelebt und die Vetters standen vor der Tür. Was perfekt war, weil die Vetters will man immer vor der Tür haben und man lässt sie dann auch rein. Nicht nur deswegen war es aber perfekt, sondern die sind alle super lustig, die sind super nett und sie lieben es auch, Möbel zusammenzubauen. Das ist richtig, richtig krass. Heute geht es aber nicht ums Umziehen. Heute ist ein ganz besonderer Tag aus einem anderen Grund. Heute, der 9. Mai, ist ein sehr besonderer Tag, weil heute kommt der Garfield-Film weltweit in die Kinos und in der schweizerdeutschen Version wird Garfield synchronisiert von niemand Geringerem als Gabriel Vetter. Das passt einfach perfekt, weil beide sowas Gemütliches, aber Gewitztes haben. Beide, also Garfield und Gabriel, fangen mit Gar an und sind liebevoll, aber irgendwie auch so ein bisschen verrückt. Aber bevor ihr gleich ins Kino rennt, um euch den neuen Streifen reinzupfeifen, wünsche ich erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
Da sind wir wieder bei meinem Sensationsformat HTH Wildcard. Schön, dass du da bist, Gabriel Vetter. Du bist der erste Gast, den wir hier im neuen Haus, in der Nähe vom neuen Haus, muss man eigentlich sagen, haben. Wir haben lange gerätselt, wie lange wird es wohl dauern, bis es ein Gast hierher schafft. Und es dauert halt nicht mal nicht mal 24 Stunden. Ja, beschreib mal, wo wir hier gerade sind. Das ist nicht so leicht.
Du fragst mich, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo in Deutschland, in Hessen, in Südhessen, irgendwo in der Nähe.
Aber ich meine auch in dem Raum hier.
Darmstadt, in einem total abgeratzten alten Bauernhaus. In einem Gutshof.
Ich kannte, bevor ich dich eine besaß.
Hofreite, das ist was heißt eine Hofreite?
Das ist so dieses U-förmige, also quasi drei Gebäude, die U-förmig angeboten
werden. Ja, es sieht wirklich aus wie so ein Landgasthof, den man dann irgendwann mal braucht, um irgendwelche Hochzeiten zu veranstalten drin. Und in dieser einen Küche von diesem Ding sind wir noch drin und du hast dieses Haus gekauft und es ist alles noch da.
Ja.
Also hier stehen halbvolle Ketchupflaschen und Cressy, Gewürzessig und Balsamico und Kaffee und also eigentlich kann man hier einziehen. Ja. Das haben wir jetzt gemacht.
Das haben wir gemacht und jetzt
sind wir in dieser schönen Küche. Auch in dieser fantastischen Eckbank ist das so eine, wo man, ja klar, da kann man aufmachen.
Ach krass.
Und da sind noch Sachen drin.
Ich kenne wirklich diesen Ort nicht viel besser als du.
Ja.
Aber ich finde schön, dass wir es zusammen erleben konnten und du hast richtig gestrahlt. Du hast richtig glänzende Augen gehabt.
Das ist ja wirklich, das ist ein absoluter Traum. So ein Haus zu haben und dann so viel Scheiß auch drin zu haben, den man jetzt irgendwie entsorgen muss.
Also kurz Kontext, ich habe das irgendwann mal im Podcast so ein bisschen erklärt. Ich weiß nicht, inwiefern das die Herbies auf dem Schirm haben. Wir haben ja ein Haus gekauft und renoviert, sehr aufwendig, es hat sehr lange gedauert. Also ich wusste gar nicht, wie viel man bei einem Haus entscheiden kann irgendwie.
Ja.
Sind die Sockelleisten 8 oder 7,5 Zentimeter hoch?
Ja, hättest lieber mal 7,5 genommen, weil jetzt sieht's scheiße aus.
Und irgendwann wollten wir dann, oder haben wir mit der Idee gespielt, ein Objekt in der Nähe noch zu holen, weil wir dachten, was, wenn Mitarbeiterinnen irgendwann mal umziehen, was, wenn wir noch mehr Studioräume brauchen, wenn vielleicht sogar eine unserer Elternteile also pflegebedürftig wird oder was weiß ich was. Also es ist ja immer schön, Optionen zu haben.
Es ist immer gut, ein Zweit Immobilie zu besitzen.
Ja, und wenn man halt so abgelegen ist und also abgelegen klingt jetzt vielleicht despektierlich gegenüber den Leuten, die hier wohnen, aber also ich meine,
totaler Marsch.
Wenn man nicht in einer Metropole wohnt, kann man ja theoretisch noch eben ganze Häuser oder Grundstücke kaufen zu halt einem Preis, wo man in Köln nicht mal eine Garage für kriegt. Ja. Dann haben wir so spaßeshalber rumgeschaut und gesehen, dass gleich zwei Objekte in derselben Straße zu haben waren.
Also welches? War noch eins zu haben,
Da oben, wenn man reinfährt, da ist doch dieses Hütchen, dieser kleine Plastikabstandhalter, ja, der gestreifte. Da direkt das Haus, okay, gab's auch. Aber das war dann, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden weg und dann halt eben noch dieses Ding. Und
dann war das in den nächsten 24 Stunden weg. Weil du hast es einmal angeschaut und hast gesagt, du kaufst es jetzt.
Genau, ich habe es einmal angeschaut, habe gesagt, was kostet der ganze Bums? Und dann hat der einen Preis genannt und dann habe ich gesagt, ja, cool.
Da hast du nicht gesagt, nee, weniger.
Der Makler hat tatsächlich gesagt, ich gebe es dir weniger, wenn du allen Scheiß drinnen auch noch mitkaufst, also wenn du es selber entrümpelst. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, okay.
Das haben wir jetzt heute auch gemacht, wir haben Sachen rausgenommen.
Ja, das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil es jetzt wie so ein Lagerraum ist für das richtige Haus. Ja. Also ich habe zum Beispiel im richtigen Haus, du kennst es ja, wenn man umzieht und dann so total basic Sachen wie irgendwie Socken oder Gabeln oder so nicht findet und dann erstmal 20 Kisten öffnen muss.
Aber du holst jetzt nicht die alten Socken von der Oma, die hier gewohnt
hat. Nee, aber so kleine Schälchen. Ah, weil ich kein Schälchen oben, weil wir wollten Müsli essen, ich hatte kein Schälchen.
Dann gehst du ins 2000 und holst dann die Schälchen von der Oma, die hier.
Also long story short, ich habe dann quasi, also Hazel will mit diesem Objekt hier nichts zu tun haben. Ich habe dann in der Nachbarschaft quasi einen ganzen Bauernhof mit Scheune und
es ist wirklich riesig. Also es sind drei Gebäude, ein Hof, aber es ist super, es ist wunderschön. Also ich finde es fantastisch hier.
Es ist auf jeden Fall eine kreative Fläche, wie man im Immobilienmarkt sagt.
Ja.
Für Tüftler.
Genau. Und damit Thomas dieses Haus jetzt von der Steuer abziehen kann, machen wir jetzt hier den Podcast. Nur deswegen.
Genau, ich muss das jetzt über die nächsten 30 Jahre abstottern. Ja. Das ist jetzt meine Aufgabe. Aber der Grund, warum ich ja ursprünglich einen Podcast mit dir aufnehmen wollte, unabhängig von der Tatsache, dass du uns besucht hast hier mit deiner Familie, was mega cool ist, mega schön.
Auch du, wirklich so, ihr seid eingezogen, wir kommen, wir sagen, wann seid ihr da? Da? Ja, wir kommen jetzt.
Ja, und das Verrückte ist ja, dass ihr in Köln uns auch nur, glaube ich, einmal besucht habt und das war auch einfach nur am ersten Tag.
Ja, das stimmt.
Also ihr seid einfach, ist es euer Ding oder was?
Ja klar, wir machen das immer, wenn Leute umziehen.
Das ist euer Kink, dass ihr sofort kommt. Ah, okay, krass. Bringt ihr dann auch so dieses, kennst du diese Sachen, so Salz und...
Ja, wir haben das überlegt, ob wir irgendwie Salz und Brot mitbringen sollen und dann haben wir einfach einen Olivenbaum mitgebracht. Das ist quasi beides in einem.
Ist Olivenbaum, ist es nicht Frieden oder so?
Wahrscheinlich, ja.
Olive Branch,
ja. Das ist Friedensangebot für euch.
Ich habe nämlich letztens noch gedacht, okay, dann ist es Brot, was es dann sonst noch ist in Deutschland. Ich meine, in Deutschland ist es auch meistens einfach ein Schnaps zur Not.
Ja. Brot ist ja Schnaps, einfach in Flüssigform. Also,
aber der Grund, warum ich wirklich schon seit längerem eine Folge mit dir aufnehmen will, ist, weil du den schweizerdeutschen Garfield sprichst in dem neuen Film.
Ja.
Es gibt eine schweizerdeutsche Synchro, was ja eh schon mal interessant
total
ist, um nicht zu sagen komplett insane.
Ja.
Und du bist das auch noch. Und wenn man dich kennt, also Gabriel Vetter, eine Kabarett-Comedy-Poetry-Slam-Legende aus der Schweiz.
In der Deutschschweiz.
Legende, eine riesige Legende in einem sehr kleinen Teil der Welt.
Ja.
Aber wirklich, also deutschsprachiger Poetry-Slam-Meister und so weiter und so fort. Leider Poetry-Slammer vor meiner aktiven Zeit, deshalb sind wir uns quasi nie begegnet. Ja. Du warst, glaube ich, mal Featured Artist in Hamburg oder so, bei einer Vorrunde von einer Meisterschaft, wo ich auch war. Oder so. Aber es war wirklich, also als Slammer habe ich dich quasi nie wirklich wahrgenommen. Ich habe aber nur Sachen von dir gehört und dass du halt der jüngste Meister aller Zeiten warst.
Ja,
und
ich war der Karate-Kid.
Diese ganzen geilen Sachen. Und das fand ich total spannend. Also zum einen natürlich, dass wer dich kennt, weiß einfach, du bist ja quasi Garfield als Mensch. Also es passt schon mal wunderbar.
Ja.
Und dann aber auch, wieso gibt's eine Schweizer Synchro von einem Kinderfilm? Also wie groß, ich meine, die Schweiz... 8 Millionen Einwohnerinnen.
8 Millionen und davon sind so 6 Millionen deutschsprachig. Beziehungsweise so 5 Millionen.
Also, ich sag mal so, wenn ein Film in Deutschland ein Hit ist, dann hat der so 1 Million Zuschauer. Mhm. Das heißt, wenn man in Deutschland ist, eben 10-mal so groß wie die Schweiz.
Ja.
Das heißt, also die, was ist denn die maximal, was für eine Gruppe, was für ein Publikum visiert ihr an?
Also in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass ich glaube, der aller erfolgreichste Kinofilm hatte vielleicht so 500.000 Eintritte. Mhm. So. Und das, aber das ist wirklich so by far.
Mhm.
Vielleicht sage ich es auch was Falsches, aber das war so, ich glaube, Herbstzeitlosen war so ein Schweizer Film mit so über ältere Damen, die so ein Unterwäsche-Geschäft aufmachen in ihrem Dorf. Und das ist so vor 15 Jahren nicht da rausgekommen, das war ein Riesenerfolg.
Der wurde aber nicht hier gedreht.
Der wurde nicht hier gedreht, der wurde im Nebendorf gedreht, in einer anderen Immobilie. Nee, und also in der Schweiz ist es tatsächlich so, wenn du 20.000, 30.000 Tickets verkaufst, ist es schon mal ein Hit.
Ja, 20.000 hätte ich jetzt auch gesagt.
Würde ich schon sagen, so. Ja. Und jetzt, es gab jetzt einen Schweizer Film, einen sehr guten, eine Komödie, Bonjour Ticino, wo es darum geht, dass in der Schweiz durchgesetzt wird, dass nur noch Schweiz, dass alle Französisch reden müssen. So eine Dialektkomödie über halt diese Problematik, dass in der Schweiz so viele, vier verschiedene Sprachen sind und dass man sich darauf einigt, dass man nur noch Französisch redet.
Mhm.
Und der war so ein, oder ist immer noch ein Überraschungshit. Der hat jetzt irgendwie über 100.000 Zuschauer und ist ein Riesenerfolg. Und das ist ja toll. Und warum sie jetzt eine Garfield-Version auf Schweizerdeutsch machen, ist, dass Zodiac Pictures, das ist eine kleine Produktionsfirma aus der Schweiz, dass die das Angebot hatten von Sony. Sony produziert das international. Das ist ein riesen Projekt. Also ich weiß nicht, auf wie viele Sprachen es tatsächlich synchronisiert wird, aber es sind eigentlich alle. Und es ist auch ein globales Projekt, das gleichzeitig...
Das frage ich mich immer, wenn Bücher oder Filme übersetzt werden und es heißt so in 65 Sprachen übersetzt, dann denke ich mir immer so, sind das nicht einfach alle Sprachen? Also sag doch einfach alle Sprachen.
Viele, ja.
So, also klar, es gibt dann noch so irgendwie Völker und Dialekte und dann ist ja die Frage, was ist ein Dialekt, was ist eine Sprache und so weiter. Aber ja, also sehr viele Sprachen.
Genau. Und es ist tatsächlich der erste Film oder internationale Produktion, die auf Schweizerdeutsch synchronisiert wird, seit Stuart Little. Das war 2002, irgendwie vor 23 Jahren, vor 22 Jahren, das war der letzte Film. Und es gab einen Film, der großen Erfolg hatte in der Schweiz und der auch sehr bekannt war für seine schweizerdeutsche Version, weil sie so süß war. Das war ein Schweinchen namens Babe, kannst du dich daran erinnern? Und da gibt es eine schweizerdeutsche Version und da gibt es diesen einen Satz und den können halt alle in meinem Alter, weil sie den halt als Kind gehört haben, wo das Schweinchen irgendwie, was ist es, ein Huhn oder eine Gans oder so fragt,
darf ich dir Mami sagen? Darf ich dich Mama nennen? Darf ich dir Mami sagen?
Und dieser Satz auf Schweizerdeutsch halt von einem Schweinchen im Kino gehört, das war fantastisch. Und deswegen, die hatten dieses Angebot, das auf Schweizerdeutsch zu machen und haben gesagt, ja geil, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir synchronisieren das auf Schweizerdeutsch. Ist natürlich vom Business her überhaupt kein großer Deal. Also niemand verdient da wirklich Geld dran, weil... Der schweizerdeutsche Markt ist, man sagt immer so Großraum München.
Mhm.
Also alles, was in der Deutschschweiz irgendwie Erfolg haben muss, muss eigentlich in der Bevölkerungsgröße Großraum München irgendwie funktionieren. So, einfach mal, um die Relation zu sehen. Und die haben das jetzt gemacht und ich habe den fertigen Film noch nicht gesehen, also auf Schweizerdeutsch synchronisiert. Aber nur schon die Originalversion des Films ist tatsächlich sehr lustig. Es ist wirklich sehr gut.
Ja, ich war überrascht. Ich habe einen Trailer gesehen und es wirkte sehr, sehr schnell und so punchy.
Ja.
Also so wirklich so actionreich.
Ja.
Es war so, ich glaube, der Trailer kam sogar bei Wish, was ja der erste und bis jetzt, glaube ich, einzige Film ist, den ich mit meiner Tochter im Kino gesehen habe. Und ihr war das too much und daran habe ich eigentlich schon gemerkt, dass es eigentlich ein guter Film sein muss.
Ihr war der Trailer too much.
Ja, weil sie hat dann gesagt, boah, das ist, sie hat irgendwie gesagt, ich habe so gefragt, wollen wir das auch schauen, weil ich schon wusste, dass du das halt sprichst. Und dann hat sie gesagt, ah, ist mir irgendwie zu krass oder irgendwie sowas. Ist das auch ein bisschen sowas, was sich die Schweiz leistet, so als Kulturangebot, so nach dem Motto, dass es irgendwie Sprachpflege oder so?
Ja, offiziell macht man das tatsächlich so. Es gab auch, als ich mit Slam angefangen habe, gab es so diese ganze Welle von, dass man Dialektliteratur fördert. Also das hat natürlich dann viel damit zu tun gehabt in der Schweiz mit Bühnenliteratur, weil Schweizerdeutsch eine gesprochene Sprache ist und nicht eine geschriebene Sprache. Mhm. Und dass man dann halt eben schweizerdeutsche Literatur quasi als gesprochene Literatur fördert. Und dann irgendwann gab es so Verlagsförderung, mit der dann kleinere Verlage auch tatsächlich schweizerdeutsche Bücher gedruckt rausgebracht haben.
Mhm.
Aber dass man jetzt große, auch populäre Projekte, also wirklich auf Kinokassenerfolge ausgelegte Projekte irgendwie auf Schweizerdeutsch macht, das ist von offizieller Seite nicht so. Also ich glaube jetzt nicht, dass Sony oder Zodiac für diesen Garfield-Film irgendwelche Fördergelder bekommen haben. Aber die haben das wirklich sich selbst gedacht. Die kommen auch so ein bisschen, diese Zodiac-Leute, aus diesem Spoken-Word-Slam-Ding und kennen da die Leute gut. Und deswegen finde ich es fantastisch, dass sie das gesagt haben.
Und Zodiac ist die Firma, die das synchronisiert?
Ja, das ist eine Schweizer Produktionsfirma, die eigentlich Schweizer Filme produziert. Und deswegen halt diesen Kontakt zu Sony hatte und die wurden dann angefragt, ob sie diese Schweizer deutsche Version machen wollen.
Genau, es gibt ja, also ich war mal beim Goethe-Institut unterwegs, du hast ja bei so Kulturprogrammen mitgemacht. Mhm. Unter anderem haben ja du und Hazel mal eine Kooperation oder irgendein Projekt mit Patti Smith gehabt.
Ja.
Das Buch habe ich jetzt beim Umziehen wieder gesehen, mit Patti Smiths Unterschrift drin. Das ist ja so, dass man, es ist im Prinzip wie Reichweite generieren für ein Land. Das ist so die Idee, ja, wir machen hier ein Kulturangebot und vielleicht kommen dann irgendwie Leute zusammen, vielleicht lernen irgendwelche fremden Leute unsere Sprache und vielleicht entstehen dadurch irgendwann mal, wenn man es jetzt böse sagen würde, Wirtschaftsbeziehungen oder was weiß ich was, und das lohnt sich dann in Anführungsstrichen wieder. Mhm. Das ist so die Idee vom Goethe-Institut, wir fördern, oder von Kulturförderung im Allgemeinen, wir fördern irgendwie, keine Ahnung, den Kulturraum oder die Pflege der Sprache und so, aber damit hat das gar nichts zu tun.
Nee, überhaupt nicht. Also das Pendant dazu in der Schweiz ist Pro Helvetia, die machen ja quasi dasselbe wie das Goethe-Institut, aber das hat damit wirklich gar nichts zu tun. Es würde mich wirklich wundern, wenn da Pro Helvetia irgendwas mit denen zu tun hätte, mit Garfield. Weil das ist schon auch in der Kulturförderung in der Schweiz ist ziemlich klar, wenn du was machst, das auf Publikum ausgelegt ist, dann kriegst du nichts dafür. Also auch wenn die Voraussetzungen, Publikum zu gewinnen, sehr, sehr schwierig sind.
Bist du denn mit dem Oeuvre Garfields vertraut?
Nicht so sehr wie andere. Das Lustige ist, als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich für dieses Casting eingeladen bin, und natürlich habe ich gefragt, soll ich an dieses Casting gehen? Und habe dann natürlich gedacht, ich muss eigentlich schon dahin. Und sie so, natürlich musst du zu diesem, es ist Garfield. Garfield ist der Beste. Und was hat sie gesagt? Garfield ist wie das uneheliche Kind irgendwie von Louis C.K. und Calvin aus Calvin und Hobbes oder so. Und,
das ist aber ein super Vergleich.
Und
ich weiß nur, dass er Montage nicht mag
und Lasagne frisst, genau.
Und halt eine Katze ist, aber viel mehr.
Und das ist ja das Lustige, dass ich bin so ein paar Jahre zu jung, um wirklich so in diesen Garfield-Craze drin gewesen zu sein. Das sind so Leute so ab so 44, 45, die sind wirklich so, die sind damit aufgewachsen, dass Garfield in jeder Tageszeitung diese Comic-Strips hatte.
Genau, das wollte ich gerade fragen, waren das nicht so diese kleinen Strips, die so aus 3, 4 Bildchen bestanden.
Ja. Und das war ja dann wirklich, ich glaube, in den USA war das fast jede Zeitung hatte das einfach jeden Tag, so ein Garfield-Strip. Okay. Das war ein Riesending. Und das Interessante dran ist natürlich, dass sie davon profitieren wollen, dass die Leute, die jetzt so in dem Alter sind, halt Kinder haben, die in dem Alter sind, dass sie den Film auch gucken wollen. Aber dass Garfield auch bei meinen Kindern wie so ein Begriff ist und dass sie den sofort kennen, was ich total überraschend finde, weil die sind ja mit Garfield eigentlich gar nie in Berührung gekommen. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie ikonisch nur schon das Face von Garfield ist. Und das fand ich super an diesem Film, weil das rein auf visueller Ebene, das Gesicht ist ja total simpel. Also es ist diese Grinsekatze. Mhm. Und die haben sich halt dazu entschieden, in dieser Version, es gab ja schon ein oder zwei Verfilmungen von Garfield, die alle...
Es gab so ein Real Life.
Ja, mit Bill Murray als Garfield. Und der ist nicht so gut angekommen, weil es einfach wie so zu weird war. Es war dann plötzlich zu real und es war nicht mehr diese holzschnittartige Garfield-Fresse, die du da gesehen hast. Und ich glaube, das war dann für die Animation auch noch schwierig, das sich irgendwie zu entscheiden, wie kann man dieses Gesicht von Garfield, das so ikonisch ist und das alle kennen und so gut funktioniert, beibehalten in aber einem Animationsfilm, der heutigen Ansprüchen total genügt oder sogar noch besser ist. Mhm. Und das haben sie wirklich sehr gut hingekriegt. Das funktioniert super gut.
Ja, krass.
Und deswegen, ich kannte Garfield natürlich, wie man so berühmte Katzen kennt. Aber ich war jetzt nicht der Oberfan oder so. Und habe mich dann aber so ein bisschen, nicht jetzt reingelesen, aber so ein bisschen alte Sachen geguckt und gelesen.
Gibt's denn langformatigere Sachen, die alt sind, also von früher noch? Oder gibt's von früher eigentlich nur diese kleinen Strips?
Es gibt diese Strips und dann gab's diese... auch eine Serie, also eine animierte Serie. Von denen gibt es, ich weiß nicht, wie viele Sachen. Und das Krasse bei Garfield ist, ich glaube, Garfield war eine der ersten Figuren, die so richtig Erfolg hatten mit Merchandise. Also wenn du irgendwie auf eBay oder in der Schweiz auf Ricardo gehst und Garfield eingibst, es gibt so viel Garfield-Scheiß. Eines der berühmtesten ist natürlich einerseits die Plüschfigur oder aber auch dieses Garfield-Telefon. Mhm. Es gibt so ein Garfield-Telefon, das einfach aussieht wie Garfield und kannst halt damit telefonieren. Und das war irgendwie riesig wann war das? 80er Jahren, Anfang 90er vielleicht. Und das zeigt halt auch, wie einprägsam und wie funktional fantastisch dieses Face von Garfield ist. Mhm. Und das war dann auch noch schwierig, dieses Gesicht spielen zu müssen, weil Garfield per se ist jetzt nicht so eine wahnsinnig psychologentiefe Figur. Der ist halt Garfield. Der mag keine Montage, er frisst Lasagne, ist ein bisschen zynisch, aber trotzdem liebenswürdig. Mhm. Also lustigerweise ist Garfield eigentlich, assoziiere ich ihn viel weniger mit einer Katze als irgendwie mit einem faulen Hund oder so. Weil er hat jetzt nicht diese Attribute, die man einer durchtriebenen, schlauen Katze irgendwie geben müsste, sondern eher so ein bisschen ein doofer, aber doch nicht ganz so doofer Hund.
Ja, so ein sympathischer Grießkram.
Ja, genau.
So. Ja. Eigentlich ein Stand-Up-Comedian.
Ja, total. Er ist der totale Stand-Up-Comedian, der immer so daneben sitzt und so.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen dir und Garfield, außer dass er halt eine Katze ist?
Gute Frage.
So eine klassische Podcast-Frage.
Ja. Was ist der größte Unterschied?
Ich habe mich nicht wirklich vorbereitet.
Ja. Heute, Leute. Ich mag, also mir sind Montage egal. Ich liebe Montage. Ich finde Montage super. Also ich verstehe auch nicht genau, warum eine Katze Montage nicht mag, weil die muss ja am Montag nichts. Also außer, dass irgendwie sein Typ da wieder arbeiten gehen muss. Aber
ja, und da halte ich es mit Zizek, der mal gesagt hat, you don't hate Mondays, you hate capitalism.
Ja, voilà.
das finde ich auch so beim FC Bayern. Ja. In Deutschland ist ja immer, alle hassen den FC Bayern. Und irgendwie, komischerweise, verstehen die Leute beim Thema Fußball in Deutschland, was Kapitalismus macht und was das ist.
Aber weißt sonst du so? Nirgends.
Ja, so Investoren steigen ein, ich gehe da hin und schmeiß mit Tennisbällen so lange, bis sie wieder aussteigen und so. Aber Amazon und so, das juckt irgendwie keinen. Das ist
vollkommen wurscht. Ja.
Und ich meine, der FC Bayern, keine Ahnung, der kauft halt den kleineren Vereinen die Spieler weg, aber genauso macht's Dortmund bei Gladbach und dann wieder Gladbach bei Schalke und so geht's halt immer. Also,
ja, du hast halt die Trope von dem einen, an dem musst du es dann aufhängen natürlich.
Genau. Und das finde ich, also sage ich jetzt nicht nur, weil ich Bayern gar nicht mal so schlecht finde, sondern es finde ich immer so spannend, wie sich das dann so an so Kleinigkeiten manchmal so kulminiert. Mhm.
Das ist in der Schweiz interessant, weil es sich gerade total geändert hat. Also man kann sich ja eine deutsche Bundesliga nicht vorstellen, ohne dass Bayern gewinnt. Also natürlich jetzt mal dieses Jahr so okay. Aber auch ohne, dass man dieses Attribut von, das ist der reiche Verein, der allen alles wegklaut und wegkauft. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das Bayern ist immer FC Bayern. Und in der Schweiz ändert sich das so alle so 15 Jahre. Es war in den 90er Jahren waren das die Grasshoppers Zürich. Mhm. Das war Grasshoppers und Bayern war dasselbe. Das war wirklich GC, also die Abkürzung für Grasshoppers, waren so die Reichen aus Zürich. Daneben hast du da den FC Zürich, so den Arbeiterclub und GC war wirklich so die Goldküste, so die reichen Zürcher. Und das konnte man sich nicht vorstellen, dass die irgendwann nicht mehr diese Position hätten. Und jetzt haben sie, ich meine, jetzt dumpeln sie irgendwie, es sind Zweitletzter, steigen jetzt dann bald ab. Dann war es irgendwie 15 oder 20 Jahre lang der FC Basel, genau, der dann halt auch durch so eine reiche Investorin sehr viel Geld hatte und sich dann in die Champions League reingespielt hat und dann eigentlich 15 Jahre lang den Schweizer Fußball nach Belieben dominiert hat. Und jetzt sind die alle auch am Absteigen fast. Und jetzt ist es irgendwie, sind die Young Boys aus Bern da oben. Aber das ist, finde ich, interessant, dass es in der Schweiz diese eine Figur, die einfach immer diese Attribute behält, nicht gibt, sondern dass es wie so transzendent von einem Verein zum anderen springt.
Ja, und in Deutschland gibt es auch ein bisschen Wandel durch Paris Saint-Germain oder Man City oder jetzt auch die saudische League oder so, dass dann auch selbst die krassesten Bayern-Gegner sagen, so schlimm ist es vielleicht.
Dann ist plötzlich Bayern München wieder der sympathische Familienbetrieb aus Bayern.
Der Arbeiter
Schweine aus Manchester City. Und
ja, immerhin und Paris, keine Enthauptung.
Ja, ja, klar. Ja. Die haben wir outgesourced, die machen die anderen für uns.
Was snackst du denn zurzeit gerne? Du bist ja ein großer Snack.
Ich bin ein großer Snacker. Ich kann mich überlegen.
Ich sag dir dann, was mein Go-To-Snack im Moment ist.
Meiner ist...
Ein Snack, zu dem habe ich schon fast eine körperliche Beziehung.
Ja. Also müssen Snacks sein, so süße Snacks? Oder?
Egal was. Das ist in meinem Fall auch kein klassischer Snack.
Okay, ich bin gerade voll auf dem Gurkentrip.
Okay.
Also alles, was Essiggurken angeht, wo ja wirklich einer der wenigen Bereiche, wo Deutschland der Schweiz ein bisschen voraus ist. Gurken. Ja.
So Essiggurken. Prewaldgurken.
Ja, das ist.
Aber ich mag diese kleinen, diese Cornichons mag ich.
Ich finde es schon geil, wenn man so reinbeißt und es knackt, aber dann ist es dann innen auch so.
So suppig.
So suppig. Doch, das finde ich.
Ich finde, Gurken müssen knackig sein. Also Essiggurken müssen knackig sein.
Gurken und Ei ist wirklich, Gurke und Ei ist eine Kombi, die unschlagbar ist.
Beim Essiggurken kann man auch zum Beispiel einfach einen Salat reinhauen, ist auch geil.
Total, überall.
Was ist das Abwegigste, wo du Essiggurken draufklatschst?
Es gibt ja Leute, die schwören drauf, dass Essiggurken mit Nutella lecker ist. Mhm. Einfach weil das Süße und das Saure, und es klingt total absurd, aber wenn man es isst, ist es...
Das ist doch so ein Schwangern-Ding, oder? So, ist es so? Dieses, ja.
Okay. Es gibt wirklich Leute, die das wirklich mögen, und ich finde so, es ist nicht falsch oder so. Es ist jetzt auch nicht, schmeckt nicht total crazy, aber es ist, ich hau mir das jetzt nicht rein. Aber... Gibt es das in Deutschland, dieses Nutella, aber von Ovomaltine Crunch?
Ja, nee,
das ist wie so ein Brotaufstrich, der ist noch crunchy. Das ist wie Nutella mit Kohlensäure.
Ah, ja, okay.
Und das ist richtig geil. Und das mit Gurken, das ist super.
Ja, das, ich glaube, Hazel war das, die mal gesagt hat, die Ovomaltine-Schokolade ist die beste Schokolade. Und dann habe ich die gegessen, war ziemlich... enttäuscht.
Also. Wirklich?
Ja, also
aber das ist, weil dein Gaumen nicht so, geschult ist mit der...
nicht so ausdifferenziert.
Nein, weil in der Schweiz kriegst du halt als Kind, wenn du im Skilager bist oder Skifahren gehst, du trinkst die ganze Zeit Ovomaltine.
Was ist denn Ovomaltine?
Das ist Ovo, also Eimalzin, also Eimalz, Ei und Malz. Also so, das ist so das Ding. Und dann natürlich Zucker und noch ein bisschen Kakao.
Okay.
Und deswegen hat es so ein bisschen diese herbe Note.
Aber Essiggurken sind ja eigentlich fast gesund, würde ich sagen. Ich meine, es ist eher sowas wie so ein Guilty Pleasure.
Oh.
Bei mir ist es nämlich zurzeit der Erdbeermilkshake von Five Guys. Immer wenn es mir richtig schlecht geht, dann hole ich mir den.
Ist der besser als andere Erdbeermilkshakes?
Bei Five Guys finde ich es alles ein bisschen besser. Es tut einem halt wirklich nicht gut.
Ja, also Five Guys gibt es jetzt erst ganz neu in der Schweiz.
Ah, ja, okay.
Einen einzigen Five Guys gibt es in Schaffhausen, immer nach Heimatstadt.
Ach krass.
Warum auch immer.
Ja, die sind ja explosionsartig gewachsen in den letzten Jahren. Also es gab irgendwie noch vor 10 Jahren, ich habe mal so eine Doku über Five Guys gesehen, gab es glaube ich irgendwie 25 Five Guys und jetzt gibt es irgendwie 5000 oder so.
Natürlich, mein Go-To-Snack, aber seit Jahren schon, Raffaello, aber... aus der Tiefkühltruhe.
Ah.
Das ist das Beste. Und sie haben ja dann auch irgendwann mal gemerkt, dass das viele Leute machen, dass Leute Raffaello aus der Tiefkühltruhe essen, weil es einfach leckerer schmeckt, weil es so geil crispy ist und eben dieses Suppige, was die Gurke hat.
Was man mit der Essiggurke konterkarieren
kann.
Ja,
genau. Und dann haben sie das Raffaello-Eis gemacht. Mhm. Aber das Raffaello-Eis kommt nicht ansatzweise an gefrorene Raffaellos ran.
Okay, ja. Das ist aber oft so. Es ist oft so, dass sie versuchen, irgendwie quasi in die Nische reinzugehen und dann sowas machen wie bla 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 Mini oder bla 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 Ice Cream oder so. Und das ist eigentlich dann immer nicht
Mini
so
Mini Ice Cream on Wheels, das Musical.
Es sei denn natürlich White. White ist immer, also
ja.
Ich glaube, Toffifee White war das doch, oder? Was dann so ein Riesenhype hatte, was auch unglaublich schwer zu bekommen war.
Es gibt nur in der Schweiz, kennst du diese Ragusa-Schokolade? Das ist so eine Schokolade, die eigentlich nur aus Nougat besteht. Und wir waren neulich in dieser Fabrik von dieser Schokolade. Und der Grund, warum diese Schokolade aus fast nur Nougat und Nüssen besteht, ist, weil sie in den 40er Jahren, während dem Krieg, haben sie keinen Kakao mehr gekriegt.
Ah.
Und deswegen mussten sie auf was umsteigen, das nicht von dieser Blockade beeinträchtigt war. Und das waren Haselnüsse aus der Türkei, weil die Türkei nicht in diesem nicht blockiertes Gebiet war, haben sie Haselnüsse importiert. Dann haben sie einfach die ganze Schokolade mit Haselnüssen gefüllt und haben herausgefunden, das ist die geilste Schokolade ever. Krass. Ragusa. Und die gibt's auch als, heißt nicht Ragusa White, sondern Ragusa Blond.
Mhm.
Das ist fantastisch. Auch wieder Tiefkühltruhe. Einfach alles immer in die Tiefkühltruhe. Ist immer viel besser.
Okay,
das auch ist sehr gut. Snickers-Eis. Snickers-Eis ist besser als normales Snickers tatsächlich.
Mhm. Bei Snickers gibt es tatsächlich auch eine ganz gute Proteinversion. Also es gibt ja so diese High-Protein-Schokoriegel und so, die ich mir auch mit mir reinpfeife, wenn es halt nichts anderes gibt.
Die gibt es von Snickers.
Gibt es auch von Snickers.
Also offiziell Snickers, ja. Oder ist es dann so und man die kann, Snickerei aus Freiburg oder so?
Und man kann auch einen super gesunden Snickers selber machen oder was, was da rankommt, indem man 100%ige Schokolade nimmt.
Ja.
Und in du bist schon skeptisch.
Ja, ich finde Snickers in, per se das
und in Mandelmus oder so reintunkt. Das ist dann richtig geil. Das ist dann einfach 100% Nuss mit 100% Schokolade. Ist eigentlich 100% gesund, weil es sind beides gute Sachen. Schmeckt aber ähnlich wie ein Snickers.
Okay.
Und du hast halt nicht irgendwie 30% raffinierter Zucker oder sowas. Ja.
Ich bin ein großer Freund von raffiniertem Zucker. Also. Ja.
Wen spricht Garfield im Original?
Chris Pratt.
Wirklich?
Ja. Der hat halt auch schon Mario, ich weiß nicht, ob er deswegen, weil Mario dann so wahnsinnig erfolgreich war. Mhm. Und
die Hauptrolle beim Lego-Film ja auch, den Emmett.
Ach, wirklich?
Ja.
Ah, okay.
Das war auch ein mega Erfolg und das finde ich auch ein mega geiler Film. Ich liebe den Lego-Film.
Ja, ja, das war wirklich krass. Also das habe ich vor allem beim Casting gemerkt. Da haben wir hatten nur den Trailer zur Verfügung, um das Casting zu machen. Ich wurde da eingeladen, war total überrascht, dass sie mich da fragen, weil ich ja kein ausgebildeter Schauspieler bin. Und da nur schon beim Trailer hat man gemerkt, Alter, wie gut er ist. Also wie gut Chris Pratt mit seiner Stimme arbeitet. Weil ich jetzt Chris Pratt bis dahin nicht irgendwie wahrgenommen hatte als ein wahnsinnig versierter, guter Actor.
Also ja, so aber halt einfach so jemand, den man sympathisch findet.
Genau.
Und das ist auch eine Kunst. Also er hat so ein Charisma.
Ja, und gerade bei so einem Film brauchst du das halt auch. Aber
wer auch da so ist, übrigens, sorry, ganz kurz, Matt Damon ist so einer, der ist nicht versatile, so, aber es ist so einer, der ist wie so eine kleine Lampe und leuchtet einfach in jedem Film. Man mag ihn, zum Beispiel bei Oppenheimer. Ich finde, er ist mit einer
ich der besten. Ich habe Oppenheimer nicht gesehen.
Aber er ist so halt ultra sympathisch und so, jokey und so. Und er ist jetzt ja nicht jemand, der irgendwie wie Daniel Day-Lewis oder so. Der
ich muss halt seit diesem Louis C.K.-Bit über Matt Damon und über den Film auch immer nur daran denken und kann ihn deswegen nicht wirklich ernst nehmen.
Oder bei Team America, wo es diese Figur gibt, die immer nur Matt Damon sagt. Aber fahr fort.
Nee, aber bei Chris Pratt war es dann wirklich krass zu sehen, das hat dann der Regisseur, der wahnsinnig guter Regisseur, war ein deutscher Synchronregisseur, aber gesagt, nee, hör mal zu, was er mit seiner Stimme macht. Und wirklich in einem Satz mit 3-4 Wörtern. Und das war so krass, was der mit seiner Stimme in so kurzer Zeit mit 3-4 Wörtern alles reinbringt an Bedeutung, an Levels und an Ebenen. Also das fand ich zum Beispiel schwierig, dass Garfield ja, der funktioniert als Familienfilm, funktioniert als Komödie und hat deswegen, aber weil es als gebrochene Komödie immer funktionieren muss, nämlich auch für ein älteres Publikum, also nicht nur für Kinder, muss es halt eben immer irgendwelche sehr schnellen popkulturellen Zitate drin haben, die aber nur zum Beispiel auf Intonation funktionieren. Und da gab es einen Satz zum Beispiel, wo Garfield seinen Vater retten muss und er sagt dann so, und es ist natürlich schon ironisch gebrochen, weil er sagt, we're gonna rescue my father. Und dass Garfield das halt sagt mit so einem Helm an, ist nur schon wahnsinnig lustig, weil Garfield niemals sowas machen würde. Und er sagt es auch in so einer Art, dass er selber es lustig findet, natürlich so, we're gonna rescue our father. Und der Satz war so gut gesagt, dass ich habe es nicht hingekriegt auf Schweizerdeutsch, aber da hatten wir auch noch ein schweizerdeutsches
ich muss
Problem.
Meinen Vater retten.
Nein, das Lustige war da wirklich, weil im Schweizerdeutsch, im Schweizerdeutsch gibt es ja auch verschiedene Dialekte.
Ja.
Und da hatten wir voll einen Fight mit dem Dialektcoach, weil da war neben der Regie war ein Dialektcoach dabei, der war aber Zürcher. Ich bin Schaffhauser, ich rede Ostschweizer Dialekt, das ist ein bisschen so das Sächsisch der Schweiz. Und da hatten wir wirklich einen Streit darüber, wie dieser Satz auf Schweizerdeutsch heißt. Und irgendwann haben wir ihn so oft gesagt, dass wir uns nur noch kaputt gelacht haben, weil wir uns darüber gestritten haben, ob es heißt, der Satz ist, ich bin gekommen, um dich, also I've come to rescue you.
Mhm.
Also, ich bin gekommen, um dich zu retten. Oder, ich bin gekommen, um dich zu retten. Oder, ich bin gekommen, zum dich Gogerette oder Gogerette. Und dann haben wir nur noch Jogurette verstanden die ganze Zeit. Also ich bin groß um dich Gogerette.
Ich muss dich retten.
Ich bin groß um dich Gogerette. Ich bin groß um dich Gogerette. Zum dich Gogerette. 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 Es war, ja. Aber ja. Chris Pratt im Original.
Inwiefern, Chris Pratt hat ja auch einen Comedy-Background, inwiefern hatte ich denn deine Bühnenerfahrung und auch dein Werdegang als Humorschaffender auf diese Herausforderung vorbereitet? Also,
einerseits vom Film her natürlich sehr, eben weil es sehr viele Ebenen drin hat, die auf verschiedenen komödiantischen Ebenen funktionieren. Mhm. Und dann natürlich das, dass ich auf der Bühne gearbeitet habe oder arbeite, also mit der Stimme arbeite. Aber ich habe zum Beispiel für diesen Garfield-Film wie eine neue Stimme finden müssen, weil ich ja früher als Slammer einfach so eine Rolle hatte als Slammer. Dann, als ich irgendwie viel Stand-up gemacht habe, musste ich meine Stimme wie neu finden. Da musste ich denken, ja, da bin ich eine andere Person, da bin ich mehr an mir selber. Und als Garfield war so klar, okay, ich muss einerseits Garfield spielen, ich muss nicht Chris Pratt spielen, das war wichtig, das hat die Regie auch gesagt. Aber ich muss meine Stimme ja da reinbringen. Und deswegen waren die Regieanweisungen waren zum Teil sehr, sehr lustig, weil er immer sagt, ja, und jetzt mehr Schweiz, und jetzt mehr Katze, mach's wie die Katze, mach's wie die fette Katze, nein, wie die Schweizer Katze. Und doch, ich glaube schon, dass gerade der Background einerseits als schreibender Comedian, dass du halt verstehst, was das Drehbuch damit will, mit mhm. diesem einen Satz, und das dann kombinieren damit, wie du das intonierst. Und, mhm. und das war wirklich auch etwas, was ich wahnsinnig faszinierend fand, dass bei einem Animationsfilm einfach jeder Take perfekt ist. Das hat die Regie auch so gemeint, dass bei Filmen mit echten Menschen ist es halt, dann nimmst du irgendwann mal einen Take, der ist dann nicht der perfekte Take, du nimmst halt den, der gerade am besten funktioniert hat oder der dann beim Cutten irgendwie am besten rein passt. Aber beim Animationsfilm ist ja alles einfach absolut pitch perfect gemacht, weil sie ja auch bei der Synchronisation, Chris Pratt hat ja zuerst den Film synchronisiert, also er hat ihn eingesprochen, und daraufhin haben sie Garfield animiert. Also Das heißt, eigentlich ist Garfield die Visualisierung seines Hörbuchs eigentlich. Mhm. Doof gesagt. Mhm. Und was wir jetzt machen mussten, war natürlich, naja, wir müssen Garfields Version, die Visualisierung von seinem Einsprechen ist, nochmal auf die auditive Ebene bringen. Mhm. Und das war ein Mindfuck, weil das wirklich schwierig war. Vor allem auch, weil du ja dann auf so Sachen schauen musst wie Lippenbewegung. Dass du halt nicht einen Satz so übersetzen kannst, wie du es eigentlich würdest, weil es Sinn macht und weil es ein Satz ist, den du so sagen würdest, sondern du darfst dann kein B benutzen oder kein M, weil mhm. Garfield in dem Moment kein M oder kein B macht. Und dann musst du so Sätze sagen, die so ein bisschen cringy sind, weil du es nicht so sagen würdest. Mhm. Und das war schwierig. Das war nicht schwierig, weil ich als schreibender Comedian, ich bin wahnsinnig detailbesessen. Ich finde es furchtbar, irgendein Wort so zu benutzen, wie man es nie nicht anders benutzen würde. Oder ich bin wahnsinnig heikel, was Rhythmus angeht. Ich finde immer, der Rhythmus muss einfach stimmen und sonst mhm. klingt es einfach scheiße. Aber der Rhythmus war halt vorgegeben durch die Bewegung der Lippen okay. der Katze.
Ja, krass. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich werde mir den Film auch reinziehen. Ja. Auch auf Schweizerdeutsch.
Auf jeden Fall.
Und ich empfehle es euch allen, Gönnt das auch zu machen.
Auch in Deutschland. Ich hoffe, er läuft auch in Deutschland nur auf Schweizerdeutsch.
Ich hoffe, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den in Deutschland irgendwann mal auf Schweizerdeutsch anzuschauen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Vielen Dank, Gabriel, dass du es hierher geschafft hast. Gibt es noch ein abschließendes Wort an die Hörerschaft? Oder?
Nee, danke dir. Komm nach Hessen, hier ist ja schön. Hier gibt's gute Boy.
Ebbelwoll. Und Schlabbesäbel.
Schlabbesäbel, ja. Und grüne Soße.
Grüne Soße.
Handkäse mit Musik.
Trinken wir Schlabbesäbel.
Ja.
Gute.
Gute.
Dann macht's mal gut und ja, zieht euch den Film rein. Danke, Gabriel.
Sehr gut.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat, jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy, also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love, echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön, der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.